Maiken und Alo.
Ja, die haben derbe Themen.
Inken und Alo.
Was dich bewegt.
Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer diesmal stattfindenden Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr uns zuhören mögt.
Von einer stattfindenden Folge?
Ja.
So, ja, wir können ja nicht begrüßen von einer nicht stattfindenden
Korrekt,
Folge.
Korrekt, deswegen dachte ich, mache ich es mal.
Ah. Weil, ja. Nee, richtig witzig. Ja. Na, wieso hat die denn nicht stattgefunden?
Weil ich einen kleinen Blackout hatte. Ich saß da und es war so, mein Gehirn hat einfach nicht funktioniert. Das passiert bei mir manchmal. Mhm. Und dann ging gar nichts.
Wir haben in dem in der Caption von, als wir das gepostet haben, dass wir keine Podcast-Folge haben letzte Woche, stand drin, wir haben Weihnachtsstress.
Kann ja stimmen, dass es daran lag. Wobei ich sagen muss, mein Weihnachtsstress hält sich bisher noch in Grenzen.
Ja.
Und so.
Ja. Aber ich finde, das ist eine, als ich gerade darüber nachgedacht habe, wie wir starten, fand ich, das ist ein sensationeller Einstieg für unser Thema heute.
What? Von Weihnachtsstress auf mediale Verzerrung?
Nee. Nein. Nee. Weil wir, genau, mediale Verzerrung, weil wir haben in dem Post
mediale
nicht.
Mediale Verzerrung. Ja.
Wir haben in dem Post
gesagt,
nicht geschrieben, Arno hatte
ADHS,
einen Blickout.
Der ADHS-Patient konnte nicht zusammenraufen, sondern es war wie bei euch allen Weihnachtsstress.
Ja,
ja, genau. Wir sind total normal. Genau, stimmt, das ist mediale Verzerrung. Korrekt.
Richtig spannend, oder? Deshalb habe ich dir das vorher in der...
Ist mir nicht aufgefallen.
Nee, aber ich habe es dir in der Vorbereitung nicht gesagt, weil ich dachte, es ist eigentlich ganz spannend, sich selber dabei zu ertappen.
Korrekt.
Wie man das so macht.
Mediale Verzerrung. Wobei ich gar nicht weiß, weil ich wirklich neben mir stand, habe ich das geschrieben, oder?
Nein. Aber es geht ja ein bisschen darum zu sagen, es ist ja sehr unrealistisch, wenn man jetzt sagt, okay, man denkt darüber nach und sagt, man ist in derselben Situation. Hm. Es hätte ja einen wahnsinnig langen Post geben müssen.
Warum?
Warum? Du hättest dich unheimlich verletzlich in dem Moment zeigen müssen in einem Text, in einer Situation, in der du nicht kannst, weil es dir schlecht geht. Es ist ja auch was, wenn ich das nicht richtig einschätzen kann. Also eine Woche später kann ich jetzt sagen, ich hatte wahrscheinlich einen Blackout, weil ich einen Overload hatte und nicht richtig sortiert war an dem Morgen oder die Medikamente nicht richtig gewirkt haben oder wie auch immer. Aber das weiß man ja oft nicht, während es passiert. Nee. Und das ist das erste große Problem. Man ist halt in Realtime. Man muss irgendetwas tun oder sagen oder zeigen.
Also ich saß da nicht,
weiß es vielleicht selber gar nicht.
Nicht gesagt,
richtig.
Weihnachtsstress.
Nee.
Das war es nicht.
Ja, und natürlich ist es irgendwie so, dass der Dezember immer ein Monat ist, wo viele Dinge passieren, die irgendwie noch in diesem Jahr passieren sollen oder irgendjemand, der sagt, wir müssen uns noch sehen in diesem Jahr oder es ist was anderes.
Weihnachtsfeier.
Ich hatte neulich so eine Situation, wo jemand gesagt hat, nee, aber wenn wir das im nächsten Jahr machen, dann fühlt es sich anders an. Das fand ich total spannend.
Das ist geil.
Also es ging um eine Reflexion im Coaching. Und dann ging es um die Terminfindung und das merke ich tatsächlich im Coaching. Also der Dezember ist wahnsinnig voll, viel mehr. Ich habe Slots rausgegeben, die ich normalerweise nicht rausgebe, also Zeiten, an denen ich eigentlich nicht coache, weil dieses Bedürfnis, es entwickelt sich ja auch so, das ist ja ein Prozess, und weil dieses Bedürfnis von, es fühlt sich anders an, wenn ich das noch im alten Jahr mache,
anschaue,
als im nächsten Jahr. Ja. Und deshalb möchte ich auf keinen Fall, auch nicht in der ersten Januarwoche, einen Termin, sondern ich möchte das jetzt abschließen. Fand ich irgendwie ganz spannend.
Ist es, weil das kommt bei mir eigentlich gar nicht vor. Also natürlich gibt es dieses, nee, ich fange am 1.1. an.
Ja.
So was, was vielleicht irgendwie ähnlich ist. Aber das mit dem Abschließen kommt natürlich nicht vor, weil keiner sagt, so, ich bin jetzt fertig trainiert.
Nee. Mir geht es ja schon viel um Reflexion oder um Planung
oder
fürs nächste Jahr oder so. Und das ist was anderes, wenn man, wir haben nämlich eigentlich aus dem Dezember all diese Dinge versucht rauszuschmeißen und eben sowas wie Strategieentwicklung, Strategietage, die wir haben, zum Beispiel in den Januar zu legen.
Ja, was ich vom Gefühl auch deutlich cooler finde. Wir planen jetzt das neue Jahr, als wir planen im Dezember das nächste Jahr, das weiß ich nicht.
Ja.
Ich finde es cooler, aber ist egal.
Okay. Ja, gut. Ist auch gar nicht unser Thema heute, aber okay. Wir wollten starten mit der, ich wollte starten mit der Verzerrung.
Ja.
Mit der Social-Media-Verzerrung.
Ja. Ich hatte einfach einen Aussetzer, muss man aber sagen, ich meine, das ist jetzt auch, ich weiß nicht, ist unsere 80. Folge vielleicht oder so, irgendwas in dem Dreh. Mhm. Ist ja, also mir passiert das schon häufiger, nur halt nicht genau dann.
So. In dem Moment.
Genau.
Naja, und eigentlich hätte man, hätten wir es wissen können, weil wir hatten nicht unser normales Setting.
Richtig. Ja, das ist nicht so gut.
Ja, das ist nicht so gut. Nee. Weil jetzt sitzen wir hier wieder so da, ganz gechillt.
Wobei das auch so ist, wir haben ja vor 3 Wochen sowas neues Sofa gekriegt und wir sitzen erst zum 2. Mal in diesem Setting hier und ich bin auch noch nicht ganz angekommen.
Ah, okay.
Ja.
Ja, aber das andere war im Studio, im Coaching-Raum, dem anderen Tisch und so. Nee, das war überhaupt nicht. Das ging irgendwie nicht.
Nee, das ging
nicht. Okay. Ja, gut. Also, letztlich ist dieser Einstieg unser erster Punkt. Wir wollen heute ja über, du hast den Titel gefunden.
Ich habe, glaube ich, mediale Verzerrung gesagt, aber, aber ist das der Titel? Weiß ich nicht. Also das ist das Thema auf jeden Fall.
Ja.
Darüber, wie man sich darstellt und wie die Darstellung anderer mich beeinflusst und so. Da gibt es ja wahnsinnig viele Aspekte. Mhm. Und jetzt im Vorgespräch habe ich ganz viele einzelne Sachen gesagt, aber das mit dem roten Faden. Also ich meine, wenn man sachte anfängt, ist es so, wenn ich ein Foto, ich bin unfassbar gut darin, das wissen alle, die auf Insta schon mal geguckt haben, ich bin unfassbar gut darin, Selfies von mir zu machen.
Ja.
Das ist eine meiner großen Stärken. Und eigentlich sieht jedes Bild, was ich von mir mache, richtig geil aus. Und das ist natürlich verständlich. Also, dass man sich selbst, wenn man fotografiert, dann mache ich nicht von links unten ins Nasenloch, sondern dann mache ich, also vielleicht sollte ich mal anfangen, irgendeinen Winkel zu wählen, der irgendwie erträglich ist, aber natürlich möchte ich, dass das Foto von mir, von dem ich weiß, dass es Leute angucken, gut aussieht. Soweit ist ja erstmal.
Und ich würde gerne, bevor sozusagen diese Intention da reinkommt, nochmal festhalten, was ich zeigen wollte mit dieser Caption-Formulierung. Es geht gar nicht unbedingt darum, dass ich sozusagen bewusst, das ist der zweite Schritt, dass ich dann bewusst sage, okay, ich präsentiere mich in einem guten Licht, ich mache ein Foto von mir, was gut aussieht und nicht eins, was hässlich aussieht. Mhm. Aber davor ist ja noch dieses, vielleicht bin ich gar nicht an einem Punkt, dass ich überhaupt eigentlich irgendwas zeigen kann. Und deshalb gebe ich erstmal sozusagen wie so ein Work in Progress, so eine Theorie raus, die ich in dem Moment ertragen kann. Und vielleicht ist es so, das stört mich immer so, wenn Leute sagen, ja, das ist so fake, ja, auch wenn jemand irgendwas noch nicht geteilt hat, jemand ist getrennt schon ein halbes Jahr und hat das nicht gesagt oder irgendwie sowas. Aber das liegt oft nicht daran, an so einer bewussten Entscheidung, ich will jetzt Leute anlügen oder so. Wir wollten nicht, die Idee war nicht zu sagen, ja, wir sind im Weihnachtsstress, weil wir jemanden anlügen wollten, sondern weil das in dem Moment sozusagen das war, was rausging. Das andere war noch, ich war damit selber beschäftigt,
was
musste
geht,
das.
Also was
genau,
ich was, kann,
was ich, geht, ja.
Was ich ertragen kann,
ja,
oder was
genau,
ich aushalten
kann.
Genau,
ja, so. Was mein, ja, genau, Selbst zulässt, so nach dem Motto. Genau. Oder vielleicht auch das, was ich verstanden habe von der Situation oder das, was ich.
Ich war auch nicht bei, ich habe einen ADS-Blackout, sondern es war so, ich habe.
Deshalb das,
keine Ahnung, weiß ich nicht, gar nichts.
Genau, und das meine ich. Und dann hinterher kann ich darüber reflektieren, so genau wie im wahren Leben auch. Ja. Hinterher kann ich darüber reflektieren, zurückgucken und denken, ah ja, okay, vielleicht war das so und so. Und dann kann ich irgendwann drüber sprechen.
Und dann kannst du auch irgendwann anfangen, Witze drüber machen und so. Oder
too
early oder was auch immer so. Aber da war ich halt nicht. Es war so, scheiße. Ich wollte einen Podcast, wir hatten irgendein Thema, was mir auch, glaube ich, wichtig war, oder weiß ich nicht, oder was auch immer. Aber es war so, scheiße, wieso geht das jetzt nicht?
Ja.
Ich habe mich geärgert, ich war frustriert.
Genau, und es war ja mit großer Emotion, es war ja nichts. Ja. Also wir haben jetzt Witze drüber gemacht, aber in dem Moment war das natürlich überhaupt nicht witzig.
Nee, ich war sauer, du warst sauer und dann haben wir uns angeschissen? Nee, ich glaube nicht, aber trotzdem.
Aber es ist ja auch, also man hat ja eine eigene Erwartungshaltung und wir eigentlich kündigen wir das an, wenn wir eine Pause haben.
Genau.
Und es war schon eine Notfallentscheidung, dann zu sagen, okay, es geht wirklich nicht.
Und es ist ja auch so, ich bekomme wirklich, also über wenig Dinge so viel positives Feedback wie über den Podcast. Es ist zum Beispiel nicht so, dass Leute mir sagen, hey, geil, super cool, was du da auf Insta machst oder so, sondern die sagen, ich bin hier wegen Insta, so, aber es ist nicht so, dass jemand sagt, hey, das finde ich total spannend oder cool. So, das ist beim Podcast total anders. Mhm. Und deswegen möchte ich das auch. Also ja. Das ist mir wichtig. So.
Ja.
Weil ich weiß, dass ihr zuhört und ihr das gut findet. Und ich freue mich darüber sehr. Und deswegen war ich gefrustet, dass ich das nicht machen kann.
Ja. Und in dem Zuge sind dann, ich glaube, das wollten wir auch erzählen, unsere coolen Wrapped-Ergebnisse untergegangen. Die hast du, glaube ich, gar nicht mehr, die hast du gar nicht mitgeschnitten.
Nee, da habe ich gar nichts mitgeschnitten,
tatsächlich. Ja. Wir haben irgendwie 97% Zuwachs oder sowas. Richtig Verrücktes.
Ach, geil.
Ja,
ach, über den, jetzt checke ich erst, cool. Ich dachte, das redest von Spotify jetzt.
Ja, diese so. Statistiken. Ah, ja, die gibt es bei Apple, gibt es die, glaube ich, auch. Ja. Und die letzten 2 Jahre hatten wir die nicht, weil wir nicht wussten, wie das geht. Und jetzt haben wir uns da angemeldet. Und ich war total stolz.
Die Profis.
Weil das ist irgendwie völlig untergegangen. Ja. Das müssen wir uns irgendwie nochmal angucken, ob man das nochmal hervorholen kann. Oder ob das so ist, dass wenn man das einmal angeguckt hat, dass das dann weg ist.
Weiß ich nicht.
Weiß ich nicht. Naja, gut. Also es waren auf jeden Fall gute Zahlen. Ich habe mich gefreut.
Ja, in der Tat, sehr. Wir freuen uns sehr, dass euch das hier gefällt.
Ja, okay, gut. Also, dann starten wir rein in Social-Media-Verzerrung.
Ja, es ist nur Social Media? Ja, im Wesentlichen schon, ne? Also das ist der relevante Teil.
Würde ich schon sagen, genau. Ja. Also ich glaube, dass das unser Hauptanliegen ja auch ist, Selbstwirksamkeit zurückzugeben. Und ich finde, dieser erste Aspekt, den wir jetzt eben schon angesprochen haben. Es ist vollkommen klar, dass Menschen sich, wenn sie auf Social Media aktiv sind, positiv darstellen wollen.
Ja.
Und dass sie auch nur Menschen sind, sozusagen, und das teilen können, was sie in dem Moment teilen können. Ja, und dass das natürlich auch sein kann, dass irgendjemand bewusst irgendetwas nicht erzählt oder zurückhält oder so, weil das ja auch jedes Mal bedeutet sozusagen, dass ich mich verletzlich zeigen muss. Mhm. Aber es ist auch klar, dass es sein kann, dass ich einfach in dem Moment zu gar nichts anderem in der Lage bin.
Ja, klar, es ist deutlich leichter, mich zu zeigen, wenn ich 200 Kilo hebe, als mich zu zeigen, wenn ich irgendwie nicht in der Lage bin, einen Podcast aufzunehmen und dann eine Story zu machen. Da war mir nicht nach, zu sagen, genau. Hey Leute, guck mal, so geht's mir gerade.
Ich bin gerade nicht in der Lage.
Genau, da hatte ich, und ich war ja schon vorher nicht in der Lage, dann in der Lage zu sein, so. Also es ist halt, so ist es. Also,
ja. Und ich glaube, der Hauptaspekt sozusagen, den man erstmal, bevor man anfängt, in Details zu gehen, drüber sprechen muss, ist, dass unser Gehirn eben einfach nicht dafür gemacht ist, eine so große Gruppe von Menschen so präsent zu haben.
Ja, sowohl zum sich zeigen als auch zum Sehen. Ne? Das, das ist ja noch das Krassere ist eigentlich. Weil das heißt, wenn ich irgendwas zeige auf Instagram, dann sieht das eine Gruppe von Menschen, die so groß ist, dass ich sie mir nicht vorstellen kann. Mhm. Deswegen ist es recht abstrakt irgendwie. Mhm. Aber umgekehrt ist ja dieses Problem mit dem, dass du Access auf Menschen hast, auf die du eigentlich gar keinen Zugang hast. Das heißt also, eigentlich sind wir in einer kleinen Gruppe im Wald und vergleichen uns mit
30, 40 Leuten.
Ja.
Mhm.
Also wenn ich daran erinnere, wie das zu meiner Schulzeit war, da war das so. Da existierten eigentlich unsere beiden Klassen, so nach dem Motto. Ja. Und dann gab es die Klasse da drüber, da gab es ein, zwei Menschen, die irgendeine Rolle spielten, die da drunter, und das war's.
Und eigentlich müssen wir ja sagen, das Gehirn ist programmiert auf Kleingruppe, 30 Menschen, mit denen ich mein Leben teile.
Ja.
Dann gibt es da vielleicht eine Vergrößerung zu, was hast du eben gesagt, so auf dem Dorf leben vielleicht, 100, 200 Menschen.
Genau. Und das war's.
Und das war's, genau.
Und jetzt vergleichen wir uns halt mit 100 Millionen tendenziell.
Ja.
Und ja, da kommen dann diese ganzen Probleme zusammen. Das heißt also, ich habe, egal in welchem Bereich ich gucke, ob ich jetzt gucke im Bereich Sport oder Bereich Vater oder Bereich sonst was, habe ich Leute, die auf gewisse Weise Experten in dem Bereich sind oder sich zumindest so darstellen. Und dann wird es ein bisschen schwierig mit dem sich nicht vergleichen oder vergleichen oder was auch immer.
Ja. Ja, und ich glaube, dass das Interessante ist, dass da immer so ein Aspekt reinkommt von, ja, wir entscheiden, ja, du musst dich, dann musst du dich doch nicht damit vergleichen oder dann vergleich dich doch nicht oder sei doch mal, änder doch mal dein Mindset und hör auf, dich mit anderen zu vergleichen.
Ich halte dich über Mindset auf.
Ja, weil es mich so nervt, weil es eben totaler Quatsch ist. Wenn ich, und wir haben da schon ganz oft drüber gesprochen, ich bin total froh, dass wir das mal im Podcast festhalten können, weil wir sind ja nun aktiv auf Instagram. Und dann kommt jemand, der auch aktiv ist auf Instagram. Und der kommt ins Studio. Ja. Und dann haben wir beide das Gefühl, oh mein Gott.
Da kommt Klassenkamerad oder wir einer, den Friends. Ich seit 30 Jahren kenne.
Und genau. Klar. Und dabei ist es natürlich totaler Quatsch. Klar. Und deshalb habe ich angefangen, mich mit diesem Thema zu befassen in den letzten Jahren. Ich habe natürlich auch KundInnen, die in diesem Bereich tätig sind und habe mich da ganz viel mit befasst, reingedacht und so weiter und so weiter. Und ich weiß jetzt, warum das so ist und ich habe das Gefühl, dass nicht viele Menschen das wissen. Also, wenn wir uns den Bindungskreislauf angucken, dann ist es so, dass der vier Phasen hat. Also Annäherung, Bindung, Trennung, Trauer. Und in der...
Machst du das Bild nochmal rein oder willst du es beschreiben? Oder?
Ja, das ist auf dem Podcast Kanal, also auf dem... Mensch, auf dem Instagram-Account ist das...
Ja, das ist ein bisschen schwierig, weil das sind 80 Folgen, weißt du?
Wie okay, weit ja, dann posten wir nochmal diese Grafik. Okay, ja. Also und in dem unteren Bereich, also das ist ja die Beschreibung, wie menschliche Bindung zwischen zwei Personen passiert. Das Bindung passiert nicht zwischen ganz vielen Menschen, sondern dieser Kreislauf besteht immer zwischen zwei Leuten. Mhm. Und wenn ich jetzt jemanden habe... Der untere Bereich, die Trennung, bedeutet genau der Moment.
Du musst den ganzen Kreislauf beschreiben. Ich weiß, wovon du sprichst.
Ach so, okay. Also.
What?
Zwei Menschen begegnen sich, das ist ja das, was das Gehirn automatisch macht. Also, ja. Es ist der Versuch, das, was unbewusst passiert, auf dem Zettel zu schreiben, damit man
das
versteht.
Das soll diese Zeichnung.
Genau. Okay, ja. Also, wir nähern uns an.
Ja.
Dann binden wir uns, das entscheiden wir unbewusst.
Ich lerne niemanden kennen, das genau. Muss jetzt nicht. Wie heißt es? Emotional, erotisch? Du warst schon.
Nein.
Sein, sondern
Mensch, nein.
Egal
nein.
Wer.
Menschliche Bindung. Das passiert automatisch immer, wenn ich jemandem begegne. Mhm. Aber wir sprechen jetzt von irgendjemandem, den ich nett finde oder keine Ahnung. Ja. Dann binden wir uns und der nächste Schritt ist, dass ich, dieser Schritt heißt Trennung, der nächste Schritt heißt, dass ich mich öffne und zeige, authentisch bin und Trennung heißt es deshalb, weil ich in Kauf nehme, dass derjenige sich trennt, weil ich etwas von mir offenbare und es sein kann, dass der andere sagt, ah, jetzt will ich nicht mehr in der Bindung sein, das finde ich richtig komisch von dir. Ja. Und dann gehen wir über in die vierte Phase, nämlich die Trauer. Und die Trauer bedeutet entweder, wir trennen, also wir haben uns getrennt und deshalb bin ich darüber traurig, oder die Trauer ist, ich trenne mich von diesem Aspekt. Also es ist was ich vorher von dir angenommen habe. Und jetzt hast du mir eine neue Information gegeben und dann sage ich, wie fühlt sich das an? Und dann ist das eher wie so eine Validierungsphase. So, wie fühlt sich das jetzt an? Habe ich das Gefühl, ich möchte mich dir annähern oder nicht? Also es ist so ein bisschen wie so ein Tanz.
Also ich lerne jemanden kennen und komme ganz gut mit ihm klar. Und dann sage ich irgendwann, ich will übrigens die Grünen oder so. Und
genau.
Dann sagt er, okay. Und dann sagt er entweder... Okay, das geht leider nicht. Oder, kann ich akzeptieren? Ist zwar nicht meins, aber let's talk. Oder
genau.
Was auch immer.
Und wenn man das jetzt bezieht auf Freundschaften, dann ist es oft so, die Erfahrung haben eigentlich die meisten Menschen gemacht, dass wenn mir das passiert, also ich spreche mit einem Freund oder einer Freundin und die offenbart irgendetwas oder der offenbart irgendetwas, dann ist es fast egal, ob ich das sozusagen auch empfinde, nachvollziehen kann oder so. Aber es fühlt sich trotzdem, auch wenn es was Unangenehmes ist, fühlt es sich danach besser an, weil unser Gehirn mag, wenn die Dinge zusammenpassen sozusagen. Mhm. Also dieses, derjenige hat sich gezeigt und ist authentisch, ist viel, viel, viel wichtiger als der Inhalt dessen, was ich offenbart habe sozusagen. Mhm. Und auf Social Media ist es so, wenn ich jetzt einen Influencer, eine Influencerin anschaue, dann macht mein Gehirn diesen Prozess automatisch. Also, ich sehe diese Person das erste Mal, da bin ich in der Annäherung. Dann sage ich, finde ich interessant, was die mir erzählt. Das ist ja cool. Ich mache das jetzt mal weiblich, weil sonst wird es wahnsinnig, wenn ich jetzt immer die ganze Zeit... Genau, also ich mache es weiblich. Ja. Und dann sage ich, ah, das ist ja interessant, das sind ja genau meine Themen, das ist ja total interessant, was sie erzählt. Das heißt, mein Gehirn entscheidet auf Bindung.
Ja.
Jetzt würde der dritte Teil kommen, also die Person offenbart irgendetwas und ich entscheide, finde ich gut oder nicht. Und das ist ja oft so, weil jemand, der sich auf Social Media präsentiert, irgendwas erzählt aus dem Leben, sagt, mir ist das und das passiert oder mir ist da was Blödes passiert oder sich vielleicht auch mal verletzlich zeigt.
Ja.
Das heißt, dann komme ich mit der Person in die Trennungsphase. Also die hat was offenbart. Ich sage, okay, docke ich trotzdem weiter an. Ist nämlich, fühlt sich für mich echt an. Das heißt, ich gehe durch die vierte Phase, durch die Trauer. Und die andere Person weiß aber ja gar nicht, dass ich jetzt diesen Prozess durchgegangen bin. Und ich mache das ja auch nicht bewusst, sondern unbewusst. Also entscheidet mein Gehirn, ich bin mit dir gebunden.
Ja, weil die andere nicht gesagt hat, was redest du denn für eine Scheiße da?
Genau, weil die andere Person nichts von mir weiß.
Genau.
Deshalb fühlt es sich für mein Gehirn an,
als wäre die in die Bindung gegangen.
Ja. Ja, krass. So, und dann bedeutet es, das große Problem, was wirklich ganz viele Menschen nicht wissen und gerade natürlich auch Content-CreatorInnen nicht, das ist der Grund für dieses Gefühl von, wie kann es sein? Dann sage ich nämlich irgendetwas und die zuschauende Person sagt, nee, das finde ich aber blöd.
Mhm.
Dann fühlt die sich deshalb persönlich angegriffen.
Ja.
Und ist dann so scheiße. Und das sind diese ganzen Hate-Kommentare und DMs.
Denke, wo, es kommen ja häufig Nachrichten, wo ich denke, ruhig, Bruder, was ist los?
Ja.
Wieso so emotional sozusagen?
Genau, und das liegt daran, dass wir, wenn wir zuschauen auf Social Media, und das geht uns ja genauso, das ist mir total wichtig, ich finde es total cool, dass wir das heute besprechen, weil mir das so wichtig ist, weil da so viel Abwertung drin steckt. Uns passiert das genauso, obwohl wir in diesem Bereich unterwegs sind. Also es ist nichts, was wir bewusst entscheiden und dann sagen können, ja, das ist mir egal.
Sondern das macht nur Social Media ist so, nee, Bullshit, so ist es.
Genau, sondern das macht unser Gehirn automatisch und dann habe ich genau dieses Gefühl. Das heißt, es fühlt sich an wie eine Freundschaft, sozusagen, also wie eine, Freundschaft ist das falsche Wort, wie eine Bindung. Und deshalb kann ich tief enttäuscht sein von jemandem, den ich noch nie gesehen habe, weil unser Gehirn das nicht versteht, dass das ein Video ist und dass das eine Person ist, die irgendwo vielleicht am anderen Ende der Welt ist und ich überhaupt gar keine ernsthafte Bindung habe und deshalb natürlich oft auch den Kontext, und das ist das nächste Problem, es ist dieser Ausschnitt, das heißt, ich verstehe ja auch den ganzen anderen Kontext nicht. Und vielleicht ist es so, dass wenn die Person vor mir steht und ich einen Tag von ihrem Leben mitbekommen würde, ich sagen würde, ach so, nee, das fühlt sich gar nicht nach Bindung an. Es fühlt sich nur nach Bindung an, wenn es sozusagen der Ausschnitt dieses Videos ist, wo die Person mich direkt anspricht.
Und du hast natürlich dann auch durch Social Media eine unglaublich hohe Frequenz. Das heißt, wenn du überlegst, wie oft siehst du Freunde von dir? Ja, das heißt, also da hast du die Möglichkeit, diesen Bindungskreislauf, da machst du, keine Ahnung, wie oft siehst du einen Freund, wenn es gut läuft, einmal die Woche, ansonsten auch alle 2 Wochen oder alle sonst was Wochen.
Oder alle 4.
Genau, und das heißt, da hast du die Möglichkeit, ein oder vielleicht 2 solche Zyklen zu durchlaufen. Social Media machst du 3 pro Tag.
Ja.
Das heißt, die Bindung ist unnatürlich hoch sozusagen.
Ja. Genau, dieser Aspekt, dass wir, dass es was Neues ist, dass wir das nicht verstehen und dann immer diese Bewertung oder diese Abwertung reinkommt, dass wir uns selber ja abwerten und sagen, ja, also das kann ja nicht sein, also wenn wir dann sozusagen nur rational darüber nachdenken, also ich bin da wirklich unnatürlich involviert oder irgendwie so.
Also, nee, so ist das. Ja.
Genau, das ist dann immer noch so ein, ja, also ich bin ja so blöd, dass ich das nicht,
das
oder noch viel schlimmer, machen wir dann mit unseren Kindern, ne? Wie kann das sein, dass die den ganzen Tag da abhängen?
Ja.
Ja. Das kann deshalb sein, weil ja auch ihr Gehirn diese Bindung aufbaut. Und ich finde das immer wieder erstaunlich, ne? Das ist das, was diese Trends ausmacht oder alle wissen dann, wovon gesprochen wird und so weiter, weil eben dieser Sog von unserem Gehirn ausgeht, zu sagen, das fühlt sich genauso an, wie wenn es in echt ist.
Ja.
Ja. Das ist natürlich der Grund, warum ich auch dann ernsthaft ein Problem kriege, weil ich glaube oder mein Gehirn glaubt, dass es richtig ist, mir zu sagen, dass das total realistisch ist, dass das sozusagen die Wahrheit ist.
Ja. Und das fühlt sich an wie, ist es echte Bindung? Ja. Oder das fühlt sich an wie echte Bindung. Und dann vergleichst du dich mit jemandem, der aber ja gar nicht echte Informationen rausgibt, ob er es will oder nicht, also ob er jetzt absichtlich faked oder nicht. Und dann vergleichst du dich mit demjenigen und das ist dann unfair.
Ja, genau.
Weil es ja eh so ist, dass die Leute sozusagen nur ihren Aspekt zeigen. Also ich zeige nur meinen dicken Bizeps, du zeigst deine unmenschliche Menschenkenntnis und keine Ahnung, wer zeigt seine Skills als Erzieher oder als sonst was. Mhm. Genau. Blöd.
Ja. Ja. Es ist von beiden Seiten zu 100% zu verstehen, aber man muss sich dessen, ohne dass man sich dabei abwertet, bewusst sein. Und ich glaube, dass wir tendenziell so mit, ja, wir müssen irgendwie solche Plattformen verbieten oder genau, also diese ganzen also, Diskussionen.
Im Land hat es doch verboten, Australien oder was?
Ja, unter 16. Ja. Das finde ich sozusagen eher sinnvoll. Also zu sagen, okay, wir warten da eine Hirnentwicklung ab, aber ich glaube, dann müsste es eigentlich 25 sein, aber so genau weiß ich das nicht. Weil das schon für Erwachsene so schwer ist, weil es eben ein unbewusster Prozess ist, den das Gehirn automatisch steuert. Mhm. Und das ist nichts, wo man sich hinsetzen kann und sagen, ich will aber jetzt nicht, dass das passiert. Deshalb finde ich es so wichtig, dass wir das so erklären und sagen, bei uns passiert es genau so. Mhm. Und dann steht die Person vor dir und dann hast du das Gefühl, hatte ich schon, dass ich die in den Arm nehmen will. Klar. Und dann immer so, hey, wie schön, wie geht's deinem Kind?
Das ist dann okay, wenn derjenige, mit dem ich das hatte, auch meine Videos guckt und mich genauso kennt. Und das war halt so, okay, ist wirklich so, als wenn man einen alten Klassenkamerad zieht und wenn man weiß, das gibt's doch nicht. Es ist echt so, dass wir uns jetzt zum ersten Mal sehen hier. Aber ja, so ist es.
Aber also, das Gefühl ist, wir sind zusammen zur Schule gegangen.
Genau. Ja. Das ist super krass.
Das ist wirklich richtig krass. Und dann kommt es im Bereich, so im Bereich Sport, Gesundheit, Fitness, wird es dann richtig, richtig, richtig dreckig.
Ja, das ist schon übel, genau. Also da, das ist, glaube ich, was eher bekannter ist als dieser eben doch recht komplexe Mechanismus sozusagen. Aber ist natürlich so. Also im Sportbereich ist es so, dass ich eigentlich immer lachen muss im Sinne von, ja, okay, genau so wird es sein. Wenn man selber sich damit beschäftigt. Aber im Sport ist es ja nicht so nur so, dass Leute sich, keine Ahnung, wie wir früher in der Umkleide des Fitnessstudios uns ins richtige Licht stellen und dann sagen, guck mal, hier sind meine Muskeln und so anspannen und so lange drehen, bis der Winkel so ist, dass man sagt, ah ja, okay.
Es
so
ist ein Schatten wirft.
Es ist Schatten wirft, genau. Also das passiert natürlich. Dann ist es aber auch so, dass...
Ja, und da ist wieder, entschuldige, weil da ist wieder dieses, ihr habt das früher im Fitnessstudio gemacht, ich glaube, es ist...
Das ist kein heute, glaube ich, nicht anders.
Geheimnis, also
jeder
wollte ich gerade sagen.
Jugendliche steht in der Umkleide vom Spiegel und zeigt seine aufgepumpten Muskeln.
Genau, so ein bisschen Sixpack, bisschen Bizeps. Ja. Und da ist es so, das ist das, worauf wir ausgelegt sind. Also da stehe ich dann also mit meinen, was weiß ich, 4, 5 Freunden. Und das ist sozusagen die Gruppe. Dann ist es ein realistischer Vergleich. Wir waren nämlich wahrscheinlich zusammen Sport machen und wahrscheinlich haben wir auch letzte Woche gepumpt und so weiter. Und dann ist das irgendwie... Ein einigermaßen sozusagen runde Geschichte.
Genau. Sollte man als externen Vergleich hatten wir damals die Flex, die Bodybuilder-Zeitschrift.
Ja.
Die Jungs sahen ein bisschen anders aus, deswegen war das kein Problem, weil die sahen halt völlig anders aus.
Ja, und das Gute ist, dass es dieses Beispiel, wenn wir zurückgehen und sagen, wie war das früher, jemand aus der Flex oder, weiß ich nicht, irgendeine Schauspielerin, du hast vorhin in der Vorbereitung gesagt, keiner hat sich wahrscheinlich mit Marilyn Monroe verglichen. Also es war irgendwie klar, dass diese Person ein anderes Leben führt, weil ich da ja auch gar nicht reingucken konnte. Alles, was ich hatte, war vielleicht ein Foto von einer Zeitschrift oder eben den Film mit dieser Person. Das war ja auch in den 80er und 90er Jahren genauso. Ja. Und alles andere war im Prinzip undurchsichtig sozusagen. Und deshalb, wenn jemand dann mal etwas davon verraten hat, dann wurde der Trainer oder die Trainerin dann auch gleich berühmt. Da gab es immer so einen, der mit, ich habe schon den Namen vergessen.
David Kirsch.
Ja, der mit, richtig, ja, der mit Heidi Klum trainiert hat, ja, und dann hinterher kam raus, er hatte eine Session mit ihr, aber er hat es einfach gut vermarktet, ja, und hat dann ein Buch geschrieben und hat gesagt, ich bin der Trainer von Heidi Klum, mhm, und er hat wirklich Jahrzehnte damit Geld verdient mit einer Personal Training Session.
Das war auch inhaltlich relativ dünn, was, ja, er da vorgetragen hat.
Genau, und jetzt ist es so, jetzt habe ich also diese Menschen, nicht nur vielleicht Menschen, die berühmt sind, sondern welche, die ExpertInnen sind oder die ihr Geld damit verdienen, Fitnessprogramme zu verkaufen, ja, oder vielleicht Supplemente oder.
Genau, und da ist natürlich immer das Ding, dass sie sagen, okay, ich bin mein erstes Produkt, so, weil, also klar kannst du auch sagen, Heidi Klum, aber eigentlich ist immer so, ich bin mein erstes Produkt, das heißt, die zeigen sich und sagen, guck mal, mit dieser Methode oder mit, mhm, diesen Supplementen, mhm, oder mit meinen Videos auf YouTube oder mit was auch immer, mhm, habe ich diesen Körper erreicht. Mhm. Und deshalb ist es wahnsinnig schwierig, mhm, weil deren Interesse ist natürlich, Geld zu verdienen. Mhm. Und deswegen ist es sehr oft einfach nicht so, wie es ist, sondern es ist so, wie es gut aussieht. Mhm. Das heißt also, ich werde jetzt nicht einzelne Personen nennen sozusagen, aber es ist so, dass Menschen, die auf Instagram sehr berühmt sind und viele Follower haben, sowas, das sind Personen oder Körper insbesondere, die gut aussehen bei, auf Instagram, mhm, wenn sie die Übung machen, die sie machen. Mhm. Und das ist aber nicht so, dass das in echt gut aussieht, erstens. Das heißt, also wenn man vor hier so jemandem steht, dann kann das eher so sein, dass man denkt,
das sieht komisch aus.
Das sieht komisch aus, ja, weil sehr oft sehr dünn oder sehr instabil oder sehr, keine Ahnung was. Mhm. Aber das ist nicht das, wo man in echt denkt, oh krass.
Weil man in echt nämlich, das macht unser Gehirn ja auch, so ein Gefühl hat von, wie muss es sein, dass es gesund aussieht, genau, und damit funktional. Das ist sowas, genau, wie wir entscheiden, welchen Partner oder welche Partnerin wir wollen, wenn wir uns entscheiden, ja, für zur Fortpflanzung sozusagen. Ja. Da gibt es also einen Bereich im Gehirn, der entscheidet, glaube ich, dass diese Person ja, gesunde Kinder haben kann, sozusagen.
So stumpf ist es am,
ja,
Ende.
Ja, genau. Die evolutionäre, das ist Entscheidung.
Oft so, wenn man, also, dass man dann eher denkt, möchte einen Riegel oder so, weißt du? Also, ja, das ist halt, das ist nicht gesund. Man sieht, dass es nicht gesund, mhm, ist. Es sieht.
Bei Männern echt, und bei Frauen.
Ja, ja, klar. Ja. Natürlich, ich rede, mhm, überhaupt nicht, gar nicht, ja, explizit nicht, Frau, sondern, ja, das ist, ja, komplett.
Ja.
Und deshalb sind das einfach unterschiedliche Ideale und. Naja, und das nächste Ding ist.
Aber das heißt, so ein Körper, weil auf dem Foto, man gibt das Foto immer so und so viel Prozent sozusagen dazu oder, genau, keine Ahnung was.
Man sieht auf Videos und auf Fotos einfach immer dicker aus als in,
als
in
man echt. Echt, ja.
Und deswegen sind Menschen, die auf Fotos für uns gut aussehen, in echt einfach ultra dünn.
Ja.
Und oft sehr, naja, man sieht ja nicht, man kann Stabilität und Kraft und Lebensfreude nicht auf dem Foto sehen.
Mhm. Aber das kann man in echt sehen, in echt, weil wir, ja, das unbewusst, man, wahrnehmen. Ja.
Oh, dem geht es nicht so gut.
Ja.
So,
ja.
Sondern es ist eher, ja, so, dass man denkt, genau,
ja,
kann ich dir helfen?
Und
so, so, es ist, ich habe immer so ein Hilfsbedürfnis im Sinne von, kann ich was für dich, ja, tun? So, und nicht, ah, geiler Typ.
Und die Wahrscheinlichkeit, das eine ist das Aussehen und das andere ist die Funktionalität im Alltag. Das heißt, es ist wahnsinnig unwahrscheinlich, dass so jemand wirklich einen gut funktionierenden Alltag hat, sondern ähnlich so wie bei LeistungssportlerInnen, die dann sozusagen auf so einen Punkt genau, sich perfekt genau, machen, liegen sie wahrscheinlich 13 Stunden am Tag auf dem Sofa und machen gar nichts, weil genau, sie viel zu schwach sind in der Form, in der, ja, sie dann sind, weil das die Form ist, die schwacher, nur für den Wettkampf.
Genau, gut ist. Also bei Athleten ist es so, dass die sich halt, da ist das Problem, dass wir sie immer im Wettkampf sehen. Wenn wir sie im Wettkampf sehen, dann haben sie sich extra runtergehungert für den Wettkampf, weil das dafür Vorteile hat. Aber das hat halt den riesen Nachteil, dass man sich mit zu wenig Substanz, sehr wenig Körperfett von diesem Wettkampf Ewigkeiten nicht erholt. Und in diesem Zustand sind Wettkampfathleten je nach Sportart, was weiß ich, zweimal pro Jahr, vielleicht viermal pro Jahr oder so. Und danach machen sie sofort wieder das Gegenteil, laden auf und sehen dann auch nicht mehr so aus wie im Wettkampf. Wir sehen sie aber nur im Wettkampf. Mhm. Und in diesem Wettkampfzustand müssen, in Anführungsstrichen, solche Influencer immer sein. Mhm. Das heißt, dementsprechend dreckig geht's denen. Mhm. Und dann ist halt der nächste Schritt, der wahnsinnig schnell geht, ist einfach, dass es eine Menge Stoffe gibt, die einem helfen, erstens dahin zu kommen und zweitens diesen Zustand auszuhalten. Mhm. Und das sind alles, also es gibt natürlich auch legal, also es gibt legale Stoffe, die aber alle verschreibungspflichtig sind, mhm, und auch ultra krasse Effekte haben.
Also die Abnehmen-Spritze wäre ja wahrscheinlich eins davon.
Ja, an das habe ich gar nicht gedacht, weil das bringt ja keine Leistungsfähigkeit, aber das macht halt dünn, ja, klar. Also wenn dünn sein das primäre Ziel ist, dann hilft das natürlich. Mhm. Es macht aber unfassbar schlapp. Mhm. Also so. Und dann gibt es andere Stoffe, irgendwas, was in Steroidrichtung geht, mhm, womit man auch wahnsinnig Fett verlieren kann, womit man wahnsinnige Muskeln aufbauen, mhm, kann. Man kann halt sagen, dass die, also international ist es, würde ich sagen, ich kenne keinen internationalen Fitness-Influencer, der nicht offensichtlich auf irgendwelchen Stoffen ist. Genau. Und bei den Deutschen kenne ich jetzt schon 1-2 sozusagen, aber also der absolute Großteil halt eben nicht.
Mhm. Und das da war doch auch so ein geiles Körper, Reel.
Genau, also das, wo KundInnen mir sagen, das ist ein cooler Körper, ist so, okay, keine Chance, mhm, absolut keine Chance, bis du nicht anfängst, krebsverursachende und impotent und krankmachende Steroide, mhm, zu nehmen. Ansonsten kannst du so einen Körper nicht erreichen, das geht nicht. Mhm. Genau, dieses Reel, das war total geil. Das war so ein Typ, der hat geschrieben, der stand bei sich in der Küche, hat sich gezeigt in hervorragender Form und sagt hier 14 Jahre Krafttraining, aber natty, also natural, ohne Einwirkung von Drogen. Und dann gab es eine Hate-Lawine darüber, im Sinne von, was hast du gemacht, hast du im Studio geschlafen, oder so, im Sinne von, was bist du für ein Lappen, mhm, weil der, wenn man in der falschen Blase ist oder auch überhaupt nur guckt, sieht der verhältnismäßig normal aus. Mhm. Der sieht nicht aus wie jemand, der...
Der hat nicht riesige Muskeln.
Genau, ja, der nicht der ist 6-7 Mal die Woche im Fitnessstudio, hat seinen Lifestyle komplett angefasst, ist in fantastischer Form. Mhm. Er nimmt halt nur keine Drogen. Mhm. Und deswegen sieht der verhältnismäßig normal aus, wo, mhm, man sagt, ah, schöne athletische Figur. Du so, nee, warte mal, der ist kurz vor genetisches Limit, mehr geht nicht. Ja. Alles drüber ist unrealistisch. Und, ja, deswegen hat sich unser Blick so dermaßen verzerrt. Und wenn Leute in eine Bodybuilding-Zeitung gucken, sagen sie, was ist das denn? Aber unser normaler Blick ist schon vollkommen verzerrt. Mhm. Die Art von Fettfreiheit und Muskeldicke geht nicht normal. Ja. Und zwar auch nicht bei 18-Jährigen und so.
Ja, und was komplett außen vor gelassen ist, ist halt, wir müssen ja auch noch leben. Also, ja, unser Blick hat sich verzerrt, ja, obwohl das ja noch nicht mal der einzige Inhalt unseres Lebens ist. Also deshalb, genau, ist es halt noch weiter weg. Also wenn, ja, ich jetzt sage, okay, ich verdiene mein Geld damit und dann, genau, wäre das hier mein Ideal, ist, ja, eine Sache. Ich weiß, dass du vor Jahren mal kommentiert hast, als J-Lo 50 geworden ist, ja, glaube ich, sowas, oder so, ja, in der Welt am Sonntag oder so. Ja. Und da war das halt auch so dieses, da fing das langsam an, das, hm, ist, glaube ich, 8 Jahre her oder 9 Jahre her, nein, dass dieses... dass dieses so, ja, will ich so aussehen wie J-Lo, du so, genau, aber die trainiert halt seit 30 Jahren, nee, länger, 40 Jahren, und zwar nicht nur, weil die schon früh angefangen hat, auch mit Krafttraining, sondern die ist halt Tänzerin, ja, genau.
Die trainiert 5 Stunden halt am Tag.
Genau.
Ist halt so, die Frage, ob du aussehen willst, ja, wie J-Lo, ist so... das ist
nicht die Frage.
Das brauchst, ja, du dir nicht stellen, die, ja, Frage, das geht nicht.
Ja, und deshalb ist dieses... genau, dieses verzerrte Bild ist halt so dramatisch, weil wir nicht mehr, weil wir es nicht mehr verstehen, wie, ja, verzerrt es eigentlich ist.
Du sagst, ich würde gerne aussehen wie Dirk Nowitzki. Du so,
ja, hä? Das geht halt nicht. Ja.
Was?
Ja, genau. Ja, und ich finde es total wichtig, weil am Ende ist es ja so, wir sitzen dann alleine auf unserem Sofa und, ja, bashen uns dafür, dass wir es nicht gebacken kriegen und haben dann auch oft dieses Gefühl, hören wir ja auch oft, hm, ja, da brauche ich gar nicht erst anzufangen, weil das ist ja völlig unattainable sozusagen. Und es ist halt so, weil das überhaupt nicht mehr realistische Bilder sind, sondern, mhm, es geht um...
Aber da siehst du ja wenigstens noch, dass es überhaupt nicht realistische Bilder sind. Das ist natürlich dann auf fast positiv zu, ja, sagen, okay, das brauchst du nicht versuchen zu erreichen, das ist Unfug. So, das gibt's nur, wenn du dein Leben dem widmest und die entsprechenden Stoffe nimmst.
Ja, aber so richtig, glaube ich,
also nee, so das ist fühlen, nicht, so fühlt man es nicht. Nein. Man fühlt es als Scheiße, ich kann das nicht erreichen. Genau. Und der erreicht es.
Genau.
Und der ist auch noch erfolgreicher Unternehmer nebenher und
genau.
hat eine glückliche Familie. Und ich habe auch einen Job und eine Familie und wieso sehe ich nicht aus wie der?
Ja.
Genau, vielen Dank.
Also wir kriegen ja diese Abwertung sozusagen ja. da nicht raus.
Ja.
Also das war unser Plädoyer für...
Ja, für was eigentlich?
Für Selbstwirksamkeit.
Ja.
Ist doch so.
Ja.
Wenn ich mir das klar mache, wenn ich mir das bewusst mache, wenn ich das verstehe, wenn ich das fühle, ja. dann habe ich wieder einen kleinen Teil Selbstwirksamkeit zurück.
Ja.
Weil ich sagen kann, okay, dann mache ich doch mal das, was möglich ist, das, was sich gut anfühlt, das, was worauf ich Lust habe vielleicht, was mir Spaß und Freude macht.
Ja, und diesen Bindungskreislauf durchschauen ist, glaube ich, der erste Schritt auf jeden Fall.
Genau. Und ja, und mich
oder
nicht dafür abzuhalten.
Ja,
ja, beides. Also ich finde es wichtig, sozusagen, also ich finde es wichtig, wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auch, was jetzt im Bereich Gesundheit und Fitness und wie will ich mich fühlen, da ranzukommen, weil ich dann so durch diese Scheibe durchgehen kann, die dann Abwehr bedeutet, weil ich dann denke, nee, okay, das ist alles, ich bin so scheiße, weil ich mich immer vergleiche, ich bin so scheiße, weil ich nicht so gut bin wie die, ich bin so scheiße, weil ich nicht so aussehe wie die, ich bin so scheiße, bla bla bla. Darum, also das wäre für mich sozusagen der Hauptaspekt. Okay, dann haben wir zwei Fragen,
die ich wieder komplett vergessen habe.
Das ist richtig witzig.
Jedes Mal bist du, ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt.
Die erste Frage. Ich bin Anfang 50 und werde mich 2025 beruflich in ein neues Aufgabengebiet einarbeiten. Seit einiger Zeit kommt es mir so vor, dass mir Namen und Begriffe nicht mehr auf Anhieb einfallen. Mein Gehirn braucht etwas länger, um in den Schubladen nach Informationen zu suchen. Die Neurotransmitter scheinen nicht mehr so schnell überzuspringen. Mein Kopf fühlt sich zeitweise nicht mehr so beweglich und manchmal etwas schwerfällig an. Jetzt mache ich mir natürlich so meine Gedanken, wie ich auch zukünftig neues Wissen gut aufnehmen und in meinem Kopf speichern kann. Gibt es Übungen aus der Neuroathletik oder andere Hilfestellungen, mit denen ich die Beweglichkeit meines Gehirns wieder mehr in Schwung bringen kann?
Ja, das ist sehr vielschichtig. Ja, gibt es. Also erstmal... normalerweise, das Einfachste ist bei sowas immer einfach Flüssigkeit. Also das heißt, leicht dehydriert, da passiert genau das. Das Nächste...
Also viel trinken.
Viel trinken, genau. Zusehen und zwar jetzt vielleicht nicht nur Wasser, sondern ein bisschen gucken, ein bisschen Salz rein, ein bisschen Elektrolyte rein, irgendwie sowas mal probieren. Mhm. Aber das wäre das Erste.
Das Zweite ist Essen.
Leicht unterzuckert, fällt dir auch nichts ein.
Ja.
Sicher. Mhm. Das Nächste, das hast du gesagt, sind... Wechseljahre, wie ist da der Stand?
Perimenopause,
genau.
Das ist so was ganz Typisches, so Brain Fog, man
genau.
Findet die Wörter nicht so wie ich gerade.
Wie heißt das noch? dann ist das nächste, Neuroplastizität ist an Bewegung gekoppelt. Das heißt also, wenn du willst, dass dein Gehirn gut funktioniert, dann musst du erstens ein gutes Herz-Kreislauf-System haben, weil das Gehirn das ist, was am meisten verbraucht. Wenn du dich jetzt vorbereitest auf eine neue Aufgabe, dann heißt das, wenn das Gehirn etwas Neues lernen will, dann ist das ungefähr die 20-fache Arbeit von Dingen tun, die es schon kann. Also verbraucht es auch 20-mal so viel Energie. Das bedeutet, du brauchst ein hervorragendes Herz-Kreislauf-System, um neuroplastisch arbeiten zu können. Das beinhaltet Atmen und so weiter, aber es beinhaltet vor allen Dingen erstmal, dass du, also ich weiß nicht, vielleicht ist da die Folge zur Ausdauer wichtig, die V2 Max ist ein ganz klarer Wert für deine Ausdauer. Wenn du eine Ausdauer von, eine V2 Max von 25 hast, dann wird es schwierig, sich an einen neuen Prozess anzupassen.
Endlich richtig Longevity und endlich richtig Atmen und wir haben gerade einen Rabattcode.
Korrekt.
Wie war ich?
Stark. Genau das.
Richtig gut.
Ja, richtig gut.
Ja. Hallo, hasst das.
Ja, aber gut, so ist es.
Aber so ist es.
Naja, und dann einfach B-Vitamine hochfahren, ist auch eine gute Sache.
Ja, also du hasst das, weil das Werbung ist.
Ja.
Ja, das wollte ich nur nochmal deutlich machen, weil viele das vielleicht nicht verstehen. Ja. Also endlich richtig atmen und Longevity wäre eine gute Sache.
Das ist richtig.
Oder Trainingseinstieg, wenn du
unsicher bist. Nee, die anderen beiden sind besser.
Okay, gut. Zweite Frage. Hallo Inken und Ado, ich habe heute euren neuen Podcast gehört, eher aus Interesse, ich versuche gar nicht abzunehmen. Ich bin darüber gestolpert, dass Ado meinte, die Whoop wäre gut beim Messen des Kalorienverbrauchs. Ich habe eine Whoop, laut der verbrauche ich pro Tag zwischen 1300 und 1700 Kalorien, je nachdem, wie viel Sport ich mache. Ich mache 2 bis 3 Mal die Woche endlich richtig stark, außerdem gehe ich 2 bis 3 Mal laufen und einmal zum Reformer Pilates oder zum Yoga. Ich habe meinen Kalorienbedarf aus Interesse mal mit Rocker, das war der Kalorienrechner, den wir empfohlen haben, berechnet. Laut denen sind es circa 2300 Kalorien, also Tagesbedarf. Und hatte das als ganz realistischen Wert akzeptiert, allerdings tracke ich nicht, was ich esse. Nun sind die Werte ja doch meilenweit auseinander und bisher habe ich die Whoop-Werte als zu niedrig missachtet. Aber wenn die nun doch genau sein sollten und meinen Verbrauch besser messen, frage ich mich, ob das Rückschlüsse darauf zulässt, ob ich zum Beispiel falsch trainiere. Also, dass ich Rocker sage, ich mache 2 Stunden schweres Krafttraining pro Woche, aber irgendwas läuft falsch, dass ich dann doch kein richtiges Krafttraining mache. Wahrscheinlich sollte ich einfach weiterhin die Kalorienangaben der Whoop ignorieren. Aber wenn man einen kleinen Alu im Ohr hat, der sagt, das sind halbwegs genaue Werte, dann verunsichert das ja schon, ob ich Dinge falsch mache.
Ja.
Ich habe es nur bis zum Ende vorgelesen, weil ich das mit dem kleinen Alu so niedlich
finde. Ja, ist es auch. Und das Erste ist natürlich geil, so dieses, der Fehler liegt bei mir. Ne?
Ja, auf jeden Fall liegt der Fehler.
Genau, du bist schuld, du machst nicht gut genuges Krafttraining und so.
Und du sagst Rocker die falschen Sachen. Das ist so nicht.
Genau, das ist so nicht. Sondern du hast völlig recht und ich finde, dass Whoop das nicht gut kommuniziert. Also, das, alles, was du sagst, stimmt. Es passt nur nicht richtig zusammen. Das heißt also, erstmal geiles Trainingsprogramm, super, prima Sache, sehr schön, viel Spaß, weiter so. Dann die Werte von Rocker werden ungefähr hinkommen, das wird so sein, also kommt natürlich ein bisschen auf dein Gewicht und deine Erfahrung und wenn du fortschreitest im Training, da wird es langsam mehr Verbrauch werden, so, aber das wird so sein. Und das, der entscheidende Punkt ist, dass die Whoop misst den realen Verbrauch. Rocker sagt dir, was du eigentlich brauchst. Das heißt also, wenn die Whoop dir 1300 Kalorien anzeigt, was 1000 unter dem ist, was realistisch und richtig ist, dann heißt das, dass du schon in einem Zustand bist, in dem dein Körper aufhört, Energie zu verbrauchen. Das bedeutet, du bist schon in dem Zustand, der dann eintritt, wenn man eine Zeit lang zu wenig gegessen hat, dann reagiert der Körper darauf und senkt den Kalorienverbrauch. Das bedeutet, er reduziert deinen Kreislauf, er reduziert den Wärmeoutput, er reduziert die Zufuhr zum Gehirn, er reduziert im Zweifel den Aufbau von Muskelmasse oder fährt sogar Muskelmasse selber runter. Das heißt, er bemüht sich in jeder Form, Energie zu sparen und das führt dann dazu, dass du nur 1300 Kalorien verbrauchst. Das ist for real so, das ist aber nicht richtig. Richtig ist das.
Die Whoop misst das, was passiert, genau. An wie viel Kalorien ich zu mir nehme. Nee, wie viel Kalorien der Körper nutzt.
Genau, wie viel er tatsächlich verbraucht.
Ja, okay.
Und deswegen stimmt das alles. Das heißt, das, was Rocker sagt, so sollte es sein. Du mit deinem Körper, deinem Sportoutput, kommt ganz gut hin. Du hast da ja alle Maße eingegeben, deswegen wird das ungefähr stimmen. Ungefähr heißt pro Tag auf ein paar hundert Kalorien genau, aber das sind ja 1000 Kalorien Differenz. Und die Whoop sagt, was in echt passiert. Mhm. Und wenn du in echt 1000 Kalorien weniger verbrauchst, als eine realistische Einschätzung ist, dann heißt das, dass du schon runtergefahren bist. Der Körper macht nicht das, was er eigentlich machen soll, sondern er spart schon Energie. Und der häufigste Grund ist, dass du vorher systematisch über Wochen zu wenig gegessen hast. Du sagst selbst, du trackst es nicht. Okay, aber wenn du jetzt darauf reagierst und sagst, okay, warte mal, ich bin 1000 unter Kalorien unter dem, was ich eigentlich verbrauchen sollte, also fange ich jetzt mal an, systematisch mehr zu essen, dann wird der Verbrauch bei gleichem Output, bei gleichem Leben hochgehen.
Pro Mahlzeit am besten.
Hä?
Pro Mahlzeit mehr essen oder dazwischen mehr essen?
Das ist egal.
Ah, okay.
Also wie du es am besten kannst, aber ich würde auf jeden Fall, wenn du jetzt irgendwie so ein Regiment hast mit ich esse nur 3 Mal oder ich mache Intervallfasten oder irgendwas, würde ich das jetzt mal eine Zeit lang lassen, okay, und einfach mal zusehen, dass du mehr reinkriegst. Weil jetzt bei den Größenordnungen, dir fehlen pro Tag 1000 Kalorien. Das heißt, wenn du jetzt pro Tag 1000 Kalorien mehr isst, dann hast du ja genauso viel, wie du eigentlich brauchen würdest. Damit füllst du aber noch nichts auf. Das heißt also, eigentlich stehst du jetzt gerade vor der nicht zu schaffenden Aufgabe, 1200 Kalorien oder so pro Tag mehr zu essen. Das kannst du nicht einfach so übers Knie brechen, sondern es muss so langsam anfangen. Und ich würde, keine Ahnung, entweder mehr Mahlzeiten dazu nehmen oder halt zu den Mahlzeiten jeweils noch eine Handvoll Nüsse dazu essen oder so, was dann jedes Mal 300, 400 Kalorien sind. Und so kann man das dann langsam hochstocken. Mhm. Aber die Aufgabenstellung ist nicht, dein Essen anzupassen und noch weniger zu essen, sondern extra mehr zu essen und dann darauf zu achten, was die Whoop dann macht, nämlich messen, was passiert, messen, dass du anfängst, mehr zu verbrauchen. Und möglicherweise endet das dann irgendwo dabei, dass in 6 Wochen oder so die Whoop anzeigt, 2300 verbraucht. Mhm. Und das ist was Gutes.
Das wäre das Gute.
Ja.
Sehr gut.
Also ja, die sollten das deutlicher machen, finde ich auch. Mhm. Weil es ist, alle Menschen, die das sehen, denken, es ist eine Empfehlung.
Ja.
Aber es ist keine Empfehlung, es ist einfach die Realität.
Ja, genau.
Ja.
Okay, alles klar.
So viel dazu.
Ja, absolut.
Cool.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Mochte das. Es war eine gute Folge, fand ich.
Ja, ich bin ein bisschen verwirrt, aber gut.
Okay. Ich fand, es war eine gute Folge.
Das freut mich. Sagt uns, ob ihr fand, dass es eine gute Folge war. Vielen Dank, schöne Woche und
bis nächste Woche, ihr Lieben.